Herzlich willkommen bei
«Sich ummächten», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 183 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Und mal wieder mit dabei, der Jan.
Moin.
Jan Johansen. Sorry, ich habe gerade kurz ein Durcheinander gehabt, weil wir gerade wieder ein Jan in Sinn kommen, der gar nicht bei uns arbeitet, wo aber erst mal bei uns ganz, ganz lange Zeit im Podcast war. Nein, direkt aus Hamburg, nicht von Las Vegas, was der Ort ist von unserem Hauptthema heute. Wir reden nämlich über CES, direkt von der CES, respektive direkt aus dem Internet, wo wir Informationen beziehen. Wieso sollen wir nur auf Las Vegas gehen, wenn wir es aus der gemütlichen Stube genauso gut mitverfolgen kann? Oder wären ihr gerne gegangen?
Ich wäre schon gerne gegangen, also vor allem, weil ich so die ganzen Monitore und so weiter, das ist immer ein bisschen unbefriedigend, wenn man das aus der Ferne muss alles irgendwie behandeln und das musst du halt einfach sehen eigentlich, um können beurteilen, wie gut das die sind.
Und Audio musst du hören und ich wäre an und für sich auch gerne gegangen, aber wir haben das glaube ich sogar schon mal in dem Podcast hier besprochen, dass das sowieso schwierig geworden wäre für mich.
Genau, weil du auf der Most Wanted Liste bist in den
USA. Genau.
Du, genau. Jan, bist schon
Florian Bin Laden.
Ja. Nee, das Vegas fehlt mir noch in der Liste. Aber ja, um die Sachen mal wirklich in die Hand zu nehmen oder sich genauer anzuschauen, wäre das schon schön. Und andererseits ist es auch immer schön, entspannt ins Jahr zu starten und nicht direkt von der Silvesterparty in den Flieger steigen zu müssen.
Das stimmt. Das ist es eben, gerade das wird schwierig, dann mit der Vier zu kombinieren. Ja gut, wir haben es jetzt halt aus der Ferne beobachtet, aber nichtsdestotrotz. Ich finde, es ist mal wieder ein bisschen spannender gewesen, auch wenn wir anfangs schon darüber geredet haben, dass jetzt nichts so mega raussticht, aber dass es möglicherweise auch ein gutes Zeichen ist aus Konsumentensicht, weil es dann einfach auch Sachen drin hat, die man tatsächlich brauchen kann.
Genau.
Ja, genau. Darum sind wir heute monothematisch unterwegs und ja, wir fangen einfach gerade an. Komm, ich bringe den gleich, weil News sind sie, ja.
News aus der Tech-Welt.
Ja, Samuel, fang doch du mal an und zwar mit deiner Monitor-Galore, weil von denen hat es dann doch einige gegeben.
Es ist ein richtig, richtig geiles Jahr für Monitor. Ich glaube, das ist fast das grösste Thema an der CES oder mindestens kommt es mir so vor. Es gibt einen Trend, und zwar OLED. OLED-Monitore sind ja jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Ich sage mal, so 2-3 Jahre haben sie angefangen. Und seit einem Jahr gibt es auch QD-OLEDs. Ich komme dann nachher schnell drauf, was das genau heisst. Was eigentlich wichtig ist, es ist so ein ganz grosses Rennen im Gang von zwei grossen Herstellern, nämlich LG Display und Samsung Display. Und das ist super für uns als Konsumentinnen und Konsumenten, weil die jagen sich halt so die Innovationen an und der eine geht dann immer ein bisschen voraus und der andere muss nachziehen und umgekehrt, das ist super. Ja, und jetzt, eben, seit einem Jahr gibt es auch so recht gute Widescreen-OLEDs schon, ich habe schon viel getestet und die haben aber alle relativ tiefe Auflösung, also tiefe Pixeldichte und in jedem Artikel, ich schwöre, in jedem Artikel kommt irgendwann der Kommentar: Ja, aber wo bleiben endlich die 32 Zöller mit 4K-Auflösung? Und ausnahmslos, und jetzt sind sie da. Also jetzt, respektive jetzt kommen sie im 2024 an der CES ist nicht nur einer von denen vorgestellt worden, also OLED, 32 Zoll, 4K-Auflösung, sondern wirklich so eine ganze Flutwelle. Und ich mache jetzt aber noch schnell einen Schritt zurück, damit überhaupt alle verstehen, warum das wichtig ist und von was ich da rede. Also grundsätzlich gibt es bei Monitoren ja zwei grosse Technologien, nämlich LCD, die ist ein bisschen älter, und OLED, die ist ein bisschen neuer. Und LCD, das hat so ein Backlight, heutzutage ist es meistens LED, und der Vorteil dort ist, es wird sehr hell, und mit die Panels sind auch sehr scharf, also Text sieht sehr scharf aus, wenn du eine höhere Auflösung hast. Das Problem ist aber, dass das Schwarz meistens nicht richtig schwarz ist, sondern eher so ein bisschen grau. Das kann man heute reduzieren mit so Local-Dimming-Geschichten und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Kontrastwerte sind bei LCDs eher nicht so gut. Und bei Gaming brauchst du so ein VA-Panel, heisst das. damit überhaupt die Reaktionszeiten stimmen und so weiter. Und dann, die Panels haben aber einen schlechten Blickwinkel und relativ schlechte Farben. Also es sind alles so ein bisschen Trade-offs, die du dort hast. Und bei OLED hast du die eigentlich nicht. Dort kann ja jedes Pixel einzeln leuchten. Dort hast du keine LED-Hintergrundbeleuchtung, sondern jedes Pixel leuchtet einzeln. Und das hat halt den Vorteil, dass du perfekte Schwarzwerte hast, wenn du die Pixel dann abschaltest. Also du kannst wirklich sehr, sehr lokal sagen, so, da ist schwarz und dann ist es aber auch wirklich schwarz. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite ist, dass es halt perfekt für Gaming geeignet ist, weil die Pixel haben sehr, sehr schnelle Reaktionszeiten. Das heisst, sie können von einer Farbe oder irgendeinem Zustand zum nächsten wechseln innerhalb von, ich weiß nicht, 0,03 Millisekunden. Also praktisch sofort. Und das gibt halt ein scharfes Bild, wenn du gamest. Und das ist natürlich wichtig. Dann gibt es natürlich auch Nachteile. Und der grösste Nachteil bei OLED ist eigentlich, es wird nicht so hell wie LED. Also der grösste Vorteil von LED ist auch der grösste Nachteil von OLED. Und der zweite Nachteil, wo man immer so ein bisschen Blackbox ist, ist halt das Burn-In. Also es ist streng noch nicht Burn-In, sondern Image Retention. Ich erzähle jetzt nicht, was das genau heisst. Ist egal. Einfach die Geisterbilder, dass etwas bleibt, wo lange auf dem Bildschirm war. Und das ist natürlich gerade bei Monitoren ist das ein bisschen schwierig, weil du hast am liebsten die Menüleisten, wenn du es als Arbeitsgerät brauchst. Und da weiss man bis heute noch nicht so recht, okay, wie sieht denn jetzt das aus nach 5 Jahren zum Beispiel? Wenn du das 5 Jahre als normalen Büromonitor brauchst, hast du denn irgendwie Balken oder nicht? Es gibt so Langzeittests, die sehen bis jetzt okay aus. Aber das ist noch so eine Blackbox. Gut, das sind die zwei Technologien. Und innerhalb von OLED gibt es halt jetzt mittlerweile WOLED. Das heisst White OLED, ist die Abkürzung für das. Das kommt von LG Display. Und das ist so das klassische OLED, was es schon ein bisschen länger gibt, vor allem mit dem Fernsehen. Und dann gibt es neu, ich weiß gar nicht, seit 2 oder 3 Jahren, gibt es QD OLED von Samsung. Und das hat einen Vorteil gegenüber einem klassischen OLED, nämlich es wird ein bisschen heller. Dafür hat es einen Nachteil, nämlich Textschärfe ist nicht so gut, weil es hat so ein neues Subpixel-Muster. Auch da gehe ich nicht näher drauf ein. Jetzt, all die 32 Zöller, die jetzt kommen mit der 4K-Auflösung, die sind neu, weil sie viel höhere Pixeldichte haben als alle anderen OLEDs vorher. Also bis jetzt hast du halt immer so ein bisschen, bei Fernsehen gibt es ja schon sehr lange mit 4K-Auflösung, aber die sind halt riesengroß. Das heisst, die einzelnen Pixel sind dann auch entsprechend ziemlich groß. Und bei meinem Monitor hockst du ja.
Also die Pixel sind ja, glaube ich, sind die Pixel immer gleich gross? Sie verteilen sich einfach mehr, oder nicht?
Ja, sie verteilen sich mehr, genau. Also ich bin sogar nicht sicher, also, nein, sie müssen grösser sein, weil sonst hast du ja dann nie, sonst hättest du ja zwischen den Pixeln dann so Schwarzräume. Das ist ja komisch.
Ein OLED, also so ein OLED, wie heisst das, so leuchtet bei der OLED?
Das OLED, also die Diode.
Das OLED, wo leuchtet,
das stimmt.
Ja. Diode, ja, was auch immer. Ja.
Die Diode ist halt wirklich, die ist relativ gross, das ist das Problem, oder du hast...
Ja, okay, das ist nicht
das Maxi, ist das klar. Produktionsproblem, dass du die kannst kleiner machen, das ist halt schwierig, weil das musst du dann sehr, sehr präzise können.
Ja, natürlich stimmt, dass es grösser ist, wenn du ja irgendein altes Super Nintendo Game auf einem riesigen Monitor siehst, dann siehst du ja die Pixel.
Genau, weil sie so groß sind. Und eben, bei Fernsehen gibt es, das ist schon länger, die OLED, die 4K-Auflösung, weil halt dort Pixel relativ gross sein können und dann kannst du das so produzieren. Und jetzt am Monitor sitzt es aber näher dran. Und ich meine, du hast, glaube ich, so einen 48-Zöller-Film, oder?
48, ja.
Und das ist sicher, ich meine, das ist okay, oder? Aber es ist jetzt nicht so mega knackscharf, wie vielleicht ein 4K-Monitor, der kleiner wäre. So.
Das wäre sicher so, ja.
Genau. Und das ist jetzt auch die grosse Neuerung, dass eben die höheren Pixeldichten herbringst, jetzt ab dem Jahr, also bring jetzt her. Das sind 140 Pixel pro Inch und dementsprechend sieht halt das Bild schärfer aus. Jetzt bin ich schnell den Fall
geflogen. Und das ist ja, ich finde es so krass, dass sich das einfach so viele gewünscht haben, weil wir haben vorher darüber geredet und du hast eben auch gesagt, kleinere hat es gegeben, also mit tieferer Auflösung.
Ja,
einfach.
Genau.
Aber es hat einfach nicht so den, das ist offenbar einfach der Sweet Spot, den sich viele gewünscht haben.
Ja, weil ich meine, die riesen Monitore, also die Fernseher, das gibt auch Leute, die sich die auf den Tisch stellen, eben wie du. Und viele sind mit dem happy. Hast du immer so ein bisschen...
In Ecke geschoben.
Aber viele Leute ist es halt einfach zu gross. Und das versteht ja irgendwo durch. Also wenn du halt so einen 50 Zöller dir auf den Schreibtisch stellst, dann hast du einfach ein riesen... Ja, nicht ein schwarzes Loch, aber halt, ja, es erschlägt dich halt, je nachdem fast, wenn du das nicht gewöhnt bist. Und darum verstehe ich das schon. Und jetzt ist halt wirklich schön, jetzt kommen sowohl von LG-Display als auch von Samsung-Display kommen die 32 Zoll mit 4K und die haben auch 240 Hertz. Die haben also eine sehr hohe Refresh-Rate, sind auch für Gaming perfekt geeignet und es ist wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich rede jetzt da immer von den Display-Herstellern, das ist immer ein bisschen verwirrend, oder? Samsung hat ja die Vision Samsung-Display, die produzieren die Displays bei LG Dito und dann gibt es Samsung Electronics. Und die machen nachher wirklich den Bildschirm mit diesen Displays. Und dann gibt es ganz viele verschiedene andere Hersteller, die halt die Displays auch beziehen. Und ich habe bis jetzt 7 Modelle mit QD-OLED gezählt und 2 mit White-OLED. Also insgesamt schon 9 Bildschirme, die angekündigt sind mit den Eckdaten.
Also nur an der CES jetzt?
Nur an der, also ja, Asus hat schon irgendwie vor einem halben Jahr eins angekündigt und jetzt an der CES sind die meisten okay. anderen gekommen, ja.
Das ist schon noch, also das ist schon noch viel. Ja.
Das ist viel. Das ist wirklich viel. Vor allem für es sind eigentlich die gleichen Bildschirme, respektive mindestens innerhalb von QD, OLED und OLED sind es die gleichen Bildschirme, die gleichen Panels. Sie unterscheiden sich nur noch bei den Anschlüssen und so ein bisschen Software, Features, Design, was auch immer. Okay. Wir werden dann sehen, was am besten ist. Oder? Das ist halt jetzt schwierig, man kann das ohne Test nicht sagen.
Aber ist jetzt quasi jeder relevante Hersteller also mit dabei?
Ja, also ich glaube, ja, mir fällt jetzt eigentlich keine ein. Also Alienware, Samsung logischerweise, LG selber auch, HP, und MSI und so weiter.
Du hast okay, das Prognose das gestellt, dass du dir einen wirst kaufen. Du hast einfach schon gewusst, dass ich so viele vorgestellt werde. Du musst dich nur noch bedienen.
Ja, ich weiss natürlich, ich will es ja zuerst sehen, oder? Wie gut dass die jetzt sind, tatsächlich. Darum ist das schon nicht so sicher. Und ich weiss auch nicht, ob mir 32 Zoll dann nicht gleich zu klein ist.
Mir. Ich find auch immer. Hast du denn einen gefühlten Favorit?
Hey, nein, also ja, ich finde die von Asus gesehen einfach, da passt mir das Design relativ gut, haben auch recht gute Features. Bei OLED gibt es noch so ein Special Feature, die könnt von 4K 240 Hertz zu 1080p 480 Hertz wechseln. Also
oha,
das ist
so ein okay, ja.
Ultra-Hyper-Mega-Viel-Refresh-Rate. Das brauche ich jetzt nicht, aber wenn du irgendwie schnelle Shooter spielst, dann ist das noch recht, ich weiß auch nicht, gibt Leute, die das brauchen.
Ja, ja, da streitet man sich glaube ich auch ein bisschen drüber. Aber ja. Was ich mir noch gefragt habe, was du ja auch und mir und alle, ich glaube, wo OLED braucht haben, das Monitor immer aufgefallen ist, das ganze Dimming, dass die, ja. Die haben dann immer, der Monitor tut wirklich manchmal einfach sichtbar, einfach ein bisschen abdunkeln. Und das eben, du hast es mal erklärt, dass es so, es hängt halt, schlussendlich ist es ein Schutz vor dem Einbrennen, glaube genau. ich. Und ich habe es dann nicht wirklich mal geschafft mit irgendeiner Anleitung in so in dem, es ist glaube ich von diesen Systemmenüs, wo du einfach, es ist nicht so kompliziert gewesen, zum reinkommen. Ich weiss es auch nicht, wie sie es gemacht haben, aber es ist schnell gegangen. Du hast einfach irgendeine Option rausgenommen, wo du nicht genau verstehst, was sie macht. Wollte ich einfach irgendein Sicherheitsding. Keine Ahnung, ob ich jetzt eine Garantie habe. Aber jetzt, seither ist es wirklich weg. Gut, aber man weiss nicht, ob sie es nachweisen können. Oder ob sie es auslesen, das ist die andere Frage. Anyhow, ich habe das ausgeschaltet und wirklich seither macht es nicht mehr. Und das ist, muss ich sagen, das ist wirklich, das hat eine rechte Verbesserung gesorgt. Ich bin mega gespannt, wie die das lösen, weil das ist wirklich ein Scheissdreck. Also wenn yep. das nervt, es hat wirklich einfach genervt. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden. Aber du bist ständig mehrmals am Tag einfach ein Fenster ein bisschen umschieben, sodass es wieder heller wird. Und dann ist es wieder gut. Und dann bist du wieder deinen Text am Schreiben und plötzlich so, jetzt wieder dunkel. Dann erdrehst du es noch ein bisschen.
Super nervig.
Erdrehst du es noch ein bisschen. Ich muss wieder verschieben.
Ja. Also bei den QD OLEDs von Samsung Display gibt es mindestens das ist der Orthostatic Brightness Limiter, den du davon redest, dass es quasi nach einer gewissen Zeit, wenn sich das Bild nicht verändert, dass er dann anfängt abzudimmen. Ja. Den gibt es bei denen jetzt schon nicht mehr, zum Beispiel. Okay. Also grundsätzlich ist bei QD OLED angeblich die Burn-In-Gefahr ein bisschen kleiner, weil sie müssen weniger hell leuchten, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen. Ah. Und okay. Burn-In tritt eigentlich in der Regel dann ein, wenn das Display sehr heiß ist, dann ist die Gefahr höher.
Mhm. Wie der Name schon
ja,
sagt.
Ja, es hat zwar nicht mit Burn zu tun, aber trotzdem. Und bei den OLEDs ist ein bisschen die Frage, weil dort macht LG jetzt eigentlich, auch bei den Fernsehern kommen wir nachher drauf, ist es so, sie pressen eigentlich aus den Dioden im Moment einfach noch mehr Helligkeit raus als auch schon. Das hat aber halt Gefahr, dass es eben wärmer werden. Dann hast du wieder eine höhere Gefahr von Burn-In und dann brauchst du halt wieder die blöden Mechanismus, oder? Also das ist auch ein meine einzige Sorge, dass dann die, es gab bei den Wallet-Monitoren, dass die Mechanismen immer noch sehr stark braucht und das ist halt super nervig. Darum habe ich dort so ein bisschen, ich setze meine Hoffnung mehr auf QD OLED, sage ich jetzt ja, mal.
Das, mhm. Du kannst den testen für uns und sonst genau. Ist es wie Rage Against the Machine gesagt hat, burn, burn, yes, you're gonna burn.
Ja, also kaufst du einfach alle zwei Jahre einen neuen Monitor, da ist kein Problem, sind ja nicht teuer. Nein, natürlich nicht, sie kosten, da muss ich vielleicht auch noch sagen, die ersten Preise, die jetzt rausgekommen sind, sind irgendwo um 1200 Euro von Alienware und HP. Und irgendwie jemand anderem. Und HP hat, glaube ich, einen rausgegeben für 1500 Euro. Also irgendwo dort wird sich das einpendeln, so zwischen bei uns ist es dann ein bisschen günstiger meistens, es ist nur der UVP. Ich finde, es geht noch. Also ich habe mehr erwartet. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich kommst du relativ bald einen über 4000 Stutz.
Ich sage einfach, so einen 48er von LG ist, glaube ich, jetzt deutlich günstiger.
Die sind super günstig, das ist schon so, ja. Der wird aber auch nicht so hell. Der hat natürlich nur irgendwie, glaube ich, 170 Nits kommt etwa Vollbild. Und die neuen kommen halt so auf 250 oder mehr.
Aber das ist alles genug hell da. Da hast du jetzt schon einen Sonnenbrand, ich sage dir.
Ja,
zu einem habe ich gesehen, hast du
bei dir Sonnenbrandfernsehen. Haben wir dann auch noch. Das ist der erste Trend. Der zweite Trend, den es noch gibt, ist, es gibt auch ein bisschen tiefer aufgelöste Monitoren, OLED-Monitoren, 1440p, 27 Zoll, mit mehr Hertz. Das ist das, was wir auch schon angesprochen haben. Entweder 360 Hertz bei QD OLED oder 480 Hertz bei WOLED. Und auch da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Also wenn du jetzt so E-Sport-Profi bist und wirklich das schnellste, schärfste Bild willst, dann könnte das jetzt auch eine Option sein, das Jahr.
Wobei natürlich, wenn du ein E-Sports-Profi bist, einen Sponsorenvertrag hast mit irgendeinem Hersteller oder nicht. Aber
kannst ich will jetzt nicht klugscheissern, kannst nicht. Das ist doch völlig recht. Ja, das ist so das, was an OLEDs gibt. Was es nicht gibt, ist alles andere. Also CES oder fast nicht. Es gibt so ein paar wenige LCDs, haben sie da vorgestellt. Die sind jetzt nicht einmal so wichtig, dass ich die da wieder erwähne. Und dann hat es sich auch mit den Monitoren. Aber ich finde wirklich, wenn du einen OLED-Monitor suchst, dann ist wahrscheinlich jetzt das Jahr, wo du kannst zuschlagen kannst.
Nice. Ja, und wie sieht es noch der Fernsehfront aus?
Dort ja, der Fernsehfront.
Ist auch einiges gegangen, aber dann eben gleich. Ich glaube, dort ist noch keine die nächste Revolution, auf die warten wir, glaube ich, noch, oder?
Genau, also der Luca ist ja heute leider nicht da, muss man sagen. Sonst hätte er sich natürlich da damit näher auseinandergesetzt und hätte sicher auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen als ich. Ich kann einfach so von der Display-Seite her schnell erzählen. Wie du sagst, es gibt jetzt eher so eine Evolution. Der gleiche Trend, der sich eigentlich im letzten Jahr schon abzeichnet, geht einfach weiter, nämlich OLED wird noch heller. Das ist ja schön, wir haben vorher gesagt, das ist einer der grössten Nachteile, bis jetzt bei OLED.
Absolut.
Dass es eben nicht so hell wird. Konkret, sowohl Samsung als auch LG reden bei ihren neuesten Fernsehgenerationen von 3000 Nits Spitzenhelligkeit. Die Spitzenhelligkeit, muss man sagen, das ist immer in so einem 1% Fenster. Also wenn es ganz, ganz, ganz wenig auf dem Bild wirklich hell ist, dann kommst du auf 3000 Nits. Vollbild redet von 300 Nits ungefähr. Samsung behauptet, sie machen das einfach mit einem besseren Prozessor, wo das irgendwie optimiert kann ansteuern kann. Frage mich nicht, wie das genau soll möglich sein. Und LG sagt, sie machen das durch so ein neues Micro-Lens Array, das sind so Mikrolinsen, die dem Force-Pedal kommen und irgendwie das Licht bündeln. Das gibt es auch schon bis jetzt. Die neuen sind anscheinend noch besser. Bei der Fernseh heisst es dann übrigens Meta 2. Also ist eben auch da wieder der Unterschied zwischen LG Display als Displayhersteller und LG Electronics als Fernsehhersteller.
Das ist, aber die Helligkeit, ich frage mich, ihr nehmt an, keiner von euch hat einen Beamer. Ist das bei euch hier ein Thema, dass nicht genug hell ist? Bei mir ist es wirklich nur, ich habe links und rechts vom Fernseher sind Fenster bei mir und es ist wirklich nur an einem hellen Tag, wenn ich mal an einem Tag durch zocken oder so oder etwas schauen. Dann ist es nervig, wüsste jetzt aber auch nicht, ob mir dann da 3000 Nits Spitzenhelligkeit würde helfen dagegen.
Also ich habe jetzt tatsächlich Ende Oktober mir einen neuen TV gekauft und das ist der erste OLED, den ich habe. Ich habe vorher so einen QLED Samsung gehabt und habe mir dann auf Empfehlung von besagtem Luca eben dann wirklich einen OLED-Fernseher gezogen, was ich auch gar nicht bereue. Aber darum ist mir der Unterschied noch sehr präsent. Und es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich bei mir, weil ich Abendsonne habe, einfach wirklich die Läden runter muss, wenn es noch nicht dunkel ist.
Also jetzt im Vergleich zum QD, zum LCD.
Ja, genau.
Da merkst du den Unterschied, okay.
Ja, also ich finde schon. Vielleicht sind auch einfach meine Augen schlecht. Aber
ja, das merkst du sicher. Also es geht mir auch so.
Ich also es ist deutlich dunkler, ja.
Ah, okay.
Ich habe auch ein OLED im Wohnzimmer und das hat auch so ein bisschen Abendsonne mehr. Und ich finde schon, also wenn die Sonne scheint draussen und es ist irgendwie hell, dann musst du halt einfach die Vorhänge ziehen oder die Leder abmachen. Vor allem, wenn es eine dünklere Szene ist oder so,
ja, genau.
Sucht es halt völlig ab. Auch wenn ich es ganz rauf tue. Meine ist jetzt schon ein bisschen älter, der hat, ich weiß nicht, was der Spitzenhelligkeit hat, wahrscheinlich 120 oder so Vollbild. Was hast du für einen, Flo? Nimm jetzt gerade Wunder.
Ich habe den von LG der C3000.
Ja, C3. Ich glaube, der hat C3, auch C3, einfach, so 150 Nit Spitzenhelligkeit und jetzt eben die neuesten haben wirklich schon nochmal eigentlich fast doppelt so viel.
Okay.
Also das ist schon ein deutlicher Fortschritt. Also man muss auch sagen, die neuesten natürlich nur in der absoluten Top-Serie von beiden Herstellern. Also dort zahlst du dann auch entsprechend viel. Die günstigeren Modelle, die C-Modelle, die haben weiterhin etwa 200 vielleicht. So.
Gut, und dann gibt es Sorry.
Nein, schon, ich würde sagen, ich warte mal, bis wieder irgendein Kind irgendetwas in den Fernseher schlägt und dann kann man die Versicherung neu kaufen. Obwohl, vermutlich kann ich das genau nicht versichern.
Ja, es gibt ja auch die Hersteller, die also so Fantasiewert da kolportieren. Es ist einer vorgestellt, ist von Hisense oder so, mit einer Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits, weißt du, wo das Netzhaut ablöst, wenn du innen
bist. Ja, genau. Ja, Hisense hat, richtig, Hisense hat einen Fernseher vorgestellt, einen 110 Zoll grossen LED, Mini-LED, mit eben 10.000 Nits. Und das ist das eine, was beeindruckend ist. Und es sind wirklich 10.000 Nits angeblich, also das glaube ich schon. Das Beeindruckendere sind aber noch die Dimming Zones. Und zwar hat er 40.000 Dimming Zones. Das ist enorm viel. Also das ist mehr als jeder andere Fernseher. Das heisst, der kann halt wahnsinnig lokal dann auch die Beleuchtung abstellen. Und dann hast du halt eben die schlechten Schwarzwerte, die wir vorher davon geredet haben, bei LCDs, die kannst du mit dem natürlich wahnsinnig verringern. Was ich mir manchmal zum Fragen, ich habe auch gerne helle Bildschirme, vor allem wenn du tagsüber etwas schaust, habe ich gerne helle Bildschirme. Aber so die HDR-Spitzenhelligkeiten von diesen x-tausend Nits, da habe ich euch auch noch eine Frage. Schaut ihr HDR-Sachen? Ich hasse es. Mich blendet das. Ich will mich gar nicht blenden lassen.
Ich finde es, wenn es gut gemacht ist, schon. Also ich tue meistens wähle ich das Dolby aus.
Ja.
Das ist ja noch sehr speziell, finde ich, weil das einfach so einen krassen Gelstich hat. Einfach, der ist auf eine Art gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, mittlerweile passt mir der noch. Aber das normale HDR, HDR 10 oder so, mal ich finde, es sieht dann halt einfach irgendwie noch ein bisschen kontrastreicher aus.
Genau, Vivid heisst der Name der Modus, oder?
Mhm.
Also grundsätzlich mache ich das auch beim Film schauen, beim Gamen nicht. Weil dort ist es mir nachher, das ist so quietschebunt denn, das ist.
Also das Bunte, also die helle Bereich, das geht noch, finde ich, aber meistens die dünkleren saufen, also es ist einfach, der Kontrast ist halt dann so hoch und irgendwie, ich weiß auch nicht, mich stört es dann manchmal eh, aber vielleicht kommt es auch mega darauf an, wie der Film halt gemastert ist, also ob der richtig produziert ist.
Ich mache dieses Apple TV das einfach nicht gut.
Ich habe gar kein Apple TV.
Vielleicht ist das der Grund.
Genau.
Egal, was du sagst, das ist der Grund.
Ja, genau. Ja, was gibt es sonst noch bei Fernsehs? Interessant ist vielleicht noch, Samsung hat noch so ein neues Anti-Glare-Coating vorgestellt. Das sieht noch recht gut aus, dass halt einfach Reflexionen besser verringert werden. Ich selber muss so sagen, ich bin Fan von glossy Screens. Wie ist das bei euch? Habt ihr gerne matte oder glänzige Bildschirme?
Ich meine, das ist einfach das Gleiche wie beim HDR auf eine Art. Glossy ist farbiger, oder? Als matt. Dafür matt, das spiegelt weniger und das ist auf eine Art bei Fans, fände ich das schon etwas begrüßenswert. Ich müsste wissen, wie krass der Unterschied ist bei den Steam Deck, es gibt eben die Unterschiede auch, aber eben ich glaube, ich habe jetzt gerade das Glossy beim OLED, weil das mittlere, das 512er hat das Glossy. Also dort hätte ich gerne den Vergleich mal gesehen.
Mhm.
Ich finde ja bei Laptops oder PC-Bildschirmen bin ich auf jeden Fall, will ich es matt haben. Mhm. Bei Fernsehern weiß ich gar nicht. Noch nie drüber nachgedacht. Aber ich habe hier auch so einen alten 32-Zoll-Fernseher stehen. entsprechend bin ich da nicht mit der neuesten Technologie unterwegs. Das Einzige, was ich bei Fernsehern einschätzen kann, ist, es nervt halt auch, wenn es spiegelt. Ja, und das hast du natürlich je nach Lichtquellen und so weiter. Von daher könnte matt da auch schon mir gefallen.
Ich habe immer auch so ein bisschen die Meinung gehabt, ja, matt ist besser, weil man sieht die Spiegelungen nicht. Mhm. Und ich bin von dem jetzt ziemlich abgekommen, weil ich so viel Monitor getestet habe im letzten Jahr. Und ich habe immer gemerkt, ja, du siehst zwar vielleicht die Lichtquelle, weißt, die spezifische Lichtquelle nicht, aber es ist halt dann doch, du hast trotzdem eine Reflexion, sie ist einfach diffus. Aber dort, wo die Lichtquelle reflektiert, dort ist trotzdem der Kontrast dann schlecht. Also das Schwarz wird dann zum Beispiel grau, oder?
Ah, ja, klar.
Und der Trade-off ist halt eben, wie du sagst, es wirkt dann so ein bisschen weniger knackig, das Bild, wenn du das matte Beschichtung hast. Ja. Aber ich, eben, gerade das von Samsung, das klingt sehr interessant. Man müsste das sehen. Das wird der Luca dann sicher testen, wie gut das ist.
Ist das glossy und anti-glare? Oder?
Hey, nein, also es geht nicht beides gleichzeitig. Oder?
Hey, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde mit Monitoren und Fernseher dran.
Mich ja, komm, wir gehen weiter.
Wollen wir noch kurz den letzten, einfach den transparenten, ja, vielleicht noch zwei Wörter, weil der einfach lustig aussieht. LG hat ja, ich habe nur das Bild gesehen und es sieht aus wie ein Aquarium.
Genau, LG hat ein Aquarium vorgestellt. Nein, das stimmt. Beide, Samsung und LG, haben beide einen transparenten OLED noch vorgestellt. Aber der von LG ist ein bisschen, der sieht ein bisschen spektakulärer aus, weil er ist so 3D-mäßig. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Aquarium. Und es hat also einen starken 3D-Effekt. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Und der zeigt halt so eine Transparenz. Also, zeigt halt das Bild an und du siehst aber hinten dran quasi durch den Monitor durch. Also es ist ganz weird, wenn wir mal ein YouTube-Video anschauen. Er kann dann aber auch so eine schwarze Folie aufschieben und dann sieht es auch aus wie einem normalen Fernseher. Das ist total ein lässiger Effekt. Ich weiss einfach nicht, für was.
Für Hotel-Lobbys.
Ja, genau. Ja. Also wahrscheinlich.
Und dann hat es sich.
Lönnt sich gerade in Las Vegas irgendwie so einem völlig geschmacklosen Casino-Hotel. Dort passt der perfekt. Genau. Aber daheim, ich wüsste nicht für was. Ja. Also sonst gibt es auch noch, man muss. Ja.
Wenn die Teile dann irgendwie $100,000 kosten, dann bist du als Firma damit zufrieden, wenn du davon pro Jahr 10 Stück verkaufst, wahrscheinlich.
Und dann ich glaube auch, ja. Also generell bei all diesen riesen Bildschirmen ist das ein bisschen so. Ich meine, die kosten halt alle viel. TCL hat da noch einen gezeigt, der ist auch 115 Zoll, glaube ich. Das ist eine Diagonale von 3 Meter. Es ist lustig, der Linus Tech Tips hat ein Video gemacht, die haben den wirklich importiert in die USA, schon vorher ganz mühsam, weil es in China gegeben hat, und haben den installiert und so. Und also, da brauchst du halt einen professionellen Installateur eigentlich, der das macht, weil der ist 100 Kilo schwer, oder? Und ist halt einfach recht schwierig so für den Heimanwender zu installieren. Aber ich glaube, wenn er den mal hängt, ist er tatsächlich sehr, sehr gut. Also sehr beeindruckend. Ja,
ja, gut. Ich meine, wenn man gute Fernseher hat, dann das ist ja nur die halbe Mietung. Es braucht ja einen guten Sound. Wir haben zwar von da, hat es nicht so interessant im Angebot gehabt, wo wir es gefunden haben, aber etwas Ähnliches, nämlich sehr populärer Fernseher ist ja der Samsung Frame, der dann aussieht wie ein Bilderrahmen.
Und Strom frisst den ganzen Tag.
Genau, aber der ist sehr, sehr populär und darum haben sie dort noch doppelt und haben jetzt einen Music Frame vorgestellt, oder Flo?
Genau, fertig.
Was macht der?
Nein, sie haben das tatsächlich gemacht, also es ist im Prinzip ein Speaker, wo aussieht wie eine, also so im kleineren Umfang natürlich, wie so einen Samsung Frame. Also du hast vorne im Prinzip das ist ein digitaler Bilderrahmen. Du hast vorne das Bild drin, wo du ändern kannst mit eigenem Stuff oder mit vorgefertigten Bildern, wo der Samsung und ihre Lizenznehmer zur Verfügung stellen. Und dann
da habe ich eine Frage. Ja. Entschuldigung, muss ich gerade unterbrechen. Ja. Digital, ich habe ein Video gesehen, und da sieht sie aber aus, als sei das gar kein Bildschirm, also gar kein Display, sondern weißt, so ein physisches Bild? Also wie so ein, keine Karte oder so etwas. Ist es ein Display oder ist es etwas?
Also es ist ein Display. Es ist ein Display.
Wenn es ändern kann, muss es ja ein Display sein, ja?
Ja.
Oder eigentlich schon. So also dann ändern, einfach das kannst du quasi physisch wegnehmen und etwas anderes drauf.
Aha.
So hat es ausgesehen.
Und so ein Abreißkalender.
Ja, irgendwie so, ja genau.
So wäre auch geil.
Ja, nein, also...
Ich gehe ihm noch, erzähl weiter.
Gemälde, ja, also gehe ihm noch, also, aber also, es ist in der Dings, in zumindest in der Medienmitteilung, es geheissen digitaler Bilderrahmen mit okay. Wechseln, also ja. Jedenfalls, und dann hast du vier Treiber, zwei Hochtöner, zwei Tieftöner und hast rundum hast so einen ganz kleinen schwarzen, so einen Gap zwischen dem Rand und dem halt eben dem also zwischen dem Rahmen und dem Bild. Und ja, da kannst du dann im Prinzip soundlos, also es unterstützt einerseits Spacefit, das ist so, also es tut so die Umgebung analysieren und halt die Audiowiedergabe optimieren, andererseits kann es Dolby Atmos. Und du kannst es als Standalone-Speaker brauchen, kannst es aber auch mit Samsung TVs verbinden, wobei ich frage mich, ja, was ist das für ein Use Case? Also,
und dann links, rechts zwei kleine Bilder.
Genau. Das müsstest du ja dann also zum Real Stereo haben. Und genau. Aber du, eben wie gesagt, du kannst das über Wi-Fi oder Bluetooth als Standalone-Speaker nutzen. Und das ganze Teil ist quadratisch. Also es ist mit einer Seitenlänge von 32,7 cm und auch nur 4,3 cm dick. Also es ist dann auch nicht das mega Monster. Und dort drin haben sie das verbaut. Ja, mit zwei Subwoofer auch noch. Also, ich kann es mir ein bisschen schwierig, es tönt sehr gut. Zwei Subwoofer, zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner und dann Dolby Atmos und das Ganze in so eine winzige 30 cm Box reinpackt. Ich bin gespannt. Also, es gibt noch keinen Preis. Offiziell, aber sobald er irgendwann verfügbar ist, bin ich sehr gespannt drauf und werde auf jeden Fall testen.
Aber eben, die Idee ist einfach, dass du, wenn du halt so, ich nehme an, für viele von den Leuten, die mit Multiroom und so das Zeugs geil finden, wenn du halt einfach irgendwann einen Lautsprecher willst, um zum Beispiel Sound hören, dann kannst du halt einfach schön irgendwo anmachen, als Alternative zu diesen Smart Displays oder vielleicht eben einen Bilderrahmen wie das Google Home, nein, wie heisst es? Nest Hub, oder so heisst es.
Ja, Google Nest Hub, genau. Ja. Genau. Und allgemein als Speaker,
oder? Man so einen, oder? Irgendwie.
Sünd irgendetwas.
Ja.
Sünde.
Sünde. Irgend so etwas. Genau. Also, es ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Und darum geht man auch davon aus, auch wenn jetzt Samsung noch keinen Preis kolportiert hat, dass es so irgendwann zwischen 250 und 300 Franken liegen wird, weil durch Sünd, wie auch immer, von IKEA kostet auch so viel.
Okay.
Und es ist halt einfach, es ist so ein bisschen für designaffine Personen, weil über Speaker kann man ja viel sagen, aber augenweit sind sie ja in der Regel nicht, oder? Und dann werden sich die Leute halt nicht so ein Möbel in ihr Wohnzimmer stellen, ja.
Genau. Ich habe jetzt mittlerweile eigentlich das Video wieder gefunden, oder ein Video von Engadget, und das ist im Fall effektiv, der nimmt das Bild einfach weg, also das sieht aus wie so ein Karton, also nichts digital.
Vielleicht ist das einfach die Verpackung.
Nein.
Der Bildschirmschutz.
Ich schicke doch wie. Also es ist wirklich, was ich aber gut fände, wohlgemerkt. Also ich finde, das ist ja...
Aber das ist ein statisches Bild.
Aber dann kann ich einfach ein Bild vor einem Lautsprecher hängen.
Ja, es ist halt dann wie der von IKEA. Es ist eigentlich wie der von IKEA. Das ist auch ein physisches Bild einfach. Aber ich finde es grundsätzlich ja besser, weil dann muss es nicht die ganze Zeit leuchten. Das wäre eigentlich sinnvoll, oder? Weil... Das ist mein größtes Problem mit dem Frame-Fernseher. Der leuchtet die ganze Zeit, sucht die ganze Zeit irgendwie 60 Watt.
Aber du hast halt deine Bilder dort. Das steht dann im Jahr da, wo die Leute cool finden, oder?
Ja, wieso? Wenn die Kinder jede Woche in der Kita was malen, dann kannst du jede Woche austauschen.
Super, oder? Genau.
Dass du es direkt in die Papiersammlung tust.
Ja, wir werden es sehen.
Zitat Phil, Fat.
Du hast schon noch JBL, hat auch noch so ein bisschen, einige Kopfhörer-Sachen vorgestellt.
Genau. Also es gibt verschiedene, auch Sennheiser, bei JBL ist es so, dort sind eigentlich die Kopfhörer, die sie vorgestellt haben, relativ unspektakulär. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Die sind sicher wunderbar und recht. Und ich habe darüber geschrieben und bin gespannt darauf, die jetzt zu testen. Dort ist es aber mehr ihr Konzept von dieser Ladebox mit dem Display. Also heutzutage eben die True Wireless In-Ears, die lassen sich ja alle laden in so einer, in so einer Böxli. Oder über USB-C in der Regel oder auch teilweise über Skistandard, also Wireless kannst du aufladen. Und bei JBL haben jetzt die auch selber noch Displays drin, wo du eigentlich so das wesentliche Smartphone-Management kannst drauf vornehmen. Also du kannst dort die Musik kontrollieren, also Skip-Search, Play-Pause, Lautstärke-Kontrolle. Du kannst aber auch halt das ganze Notification, also das Benachrichtigungsmanagement von deinem Handy, Nachrichten kannst empfangen. Telefonanrufe kannst du annehmen. Oder noch direkt auf
dem... Dann telefonierst du mit dem Case.
Nein, nein, du telefonierst schon mit dem Kopfhörer. Aber
du kannst... Das wäre super gewesen. Du hast ja, ja schon das Telefon und du hast Kopfhörer, aber ja, könntest du
auch
mit dem
Case... Und die Uhr hast du vielleicht auch noch. Mhm. Nein, nein, also du telefonierst nicht mit dem Case, du telefonierst mit dem Kopfhörer. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht alle Kopfhörer... Also es gibt natürlich einen Unterbruch, wenn dir angerufen wird... Aber nicht alle Kopfhörer sagen dir dann auch, wer dran ist. Und dann hast du weit das Display, und dann kannst du auch immer noch entscheiden, nehme ich jetzt den Anruf an oder nicht. Klar, du hättest auch ein Smartphone, aber also keine Ahnung, jetzt geht es halt auch mit dem Case.
Wir haben am Schluss nochmal so ein ähnliches Gerät, wo vielleicht die ähnliche Diskussion dann losgeht. Aber da frage ich mich dann wirklich, da hätte ich nicht einmal einen Zusatznutzen gegenüber dem Telefon.
Das kann ich genau auch sagen. Es ist wirklich so etwas, wo ich nicht verstehen, für was ich jetzt das soll brauchen. Weil ich habe ja das Handy, das Smartphone ja auch im Sack.
Vielleicht, wenn du dreckige Pfote hast und nicht
die. Ja, oder für alle Leute, für die Leute, die immer ihr Handy in der Wohnung verlegen, aber die Hülle von den Kopfhörern dabei haben. Nicht verlegen.
Genau, ein sehr wahrscheinliches Szenario. Oder? Niemand verliert je Wireless-Kopfhörer oder Case, aber alle verlieren das Handy.
Vor allem braucht es ja dann Strom. Das heisst, es lädt weniger gut deine Kopfhörer nachher auf. Also irgendwie... Das scheint jetzt wirklich nur Quatsch zu sein, aber ja.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man es fairerweise sagen, jetzt muss ich nur schon den Artikel aufrufen, damit ich es richtig erzähle. Man muss nur sagen, dass es wirklich unglaubliche Laufzeiten hat. Also das Hauptgerät sind JBL Live Beam und die haben also 12 Stunden Akkulaufzeit in den Kopfhörer und noch 3 weitere Zyklen im Case, ja, also 48 Stunden Musikgenuss. Also ich glaube, das Display max verkraftet, dann sind es halt, was weiß ich, 41, was immer noch viel ist, oder? Da hast du in der Regel latscht das einmal pro Woche auf und Mini, die ich da so benutze, die bin fast täglich und oder all 2 Tage an Strom.
Ja, krass, gut, du hörst vielleicht einfach mega viel.
Ja, ja. Ich höre schon recht viel Musik.
Gut, ist das von Audio, wenn wir eins weiter... Mhm. Also komm, Laptops hat es ja natürlich auch wieder jede Menge gegeben. Und Jan, was sind die spannendsten für dich?
Die spannendsten Sachen, also ja, jeder ist dabei und alle sind in diesem Jahr mit KI dabei, schreiben sich das drauf.
Und aber, OLED.
Ja, jetzt greif mir doch nicht vor.
Entschuldigung.
Wobei die wenigsten selber was für KI tun, sondern von, ich sag mal, den Zulieferern profitieren. Das wären zum einen die neuen Core-Ultra-Prozessoren von Intel, die sind ja schon im Herbst vorgestellt worden und jetzt gibt es jede Menge Geräte, wo sie dann auch verbaut sind. Und diese Core-Ultra-Prozessoren haben eine eigene Neural Processing Unit, NPU. und die soll halt ja KI-Modelle besser beschleunigen, stromsparend laufen lassen. Und so, ja, die PCs zu besseren KI-Geräten machen. Und eigentlich auf allen Geräten ist ja Windows drauf. Und Windows hat jetzt seit dem Herbst auch den ja, Co-Piloten. Da gibt es jetzt neu zur CES auch passend die Co-Pilot-Taste auf der Tastatur.
So entzeich, wirklich.
So, wo man dann, weiß nicht, Bing-Chat aufrufen kann oder verschiedene Hilfsmittel in verschiedenen Windows-Apps kriegt. Und das sind quasi die Haupt- ja, KI-Funktionen, die jetzt auf alle Laptops mit Windows kommen. Zwei Ausnahmen.
Also, oder? Es ist, und dank diesen KI, dedizierten KI-Chips, ist dann eben zum Beispiel Copilot einfach schneller.
Ja, beziehungsweise verbraucht weniger Ressourcen, ne? Verbraucht weniger Strom, ja. Zwackt weniger, weniger Ressourcen von der CPU ab, weil es ja auf der eigenen NPU läuft.
Ah, okay, dann hat der Akku wieder ein bisschen länger. Oder umgekehrt, wird nicht so schnell verbraucht.
Zum Beispiel. So, oder wir müssen sich genauer anschauen, ob du, wenn du jetzt Videos renderst, trotzdem noch was mit der KI nebenbei machen kannst, ohne dass das Videorendern länger dauert oder so. Zwei Ausnahmen sind mir aufgefallen. Das wären zum einen Lenovo, die teilweise noch eigene zusätzliche KI-Chips verbauen. Davon haben sie auch gleich mehrere Modelle im Angebot, die dann jeweils einen unterschiedlichen Funktionsumfang auf die Geräte bringen. Das benutzen sie zum Beispiel, um Videocalls optisch zu verbessern. So, das ist das, was sozusagen im Windows-Copiloten nicht mit dabei ist. Und auch, also nicht nur optisch, sondern auch audiomäßig, also auch Hintergrundgeräusche rausfiltern wollen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch irgendwie ja nicht nur den Hintergrund blurren wollen, sondern auch, wenn da jetzt eine Person durchläuft im Hintergrund, die verschwinden lassen wollen durch die KI. Also, dass da gar nichts Störendes mehr auftaucht in so einem Videocall.
Es ist echt schon geil, wie die Hersteller haben gesagt, einfach so ein bisschen krampfhaft mit einfach Sachen suchen, die man einfach noch bringen kann als Neuheit. Und weißt, die Mehrheit der Leute hat eh keine Ahnung, was da neu ist. Und die kauft sich ja so ein Gerät. Und für Leute wie mehr, die sich damit befassen, findest du einfach so, das ist einfach alles Quatsch. Vermutlich kommt es dann aber und es ist easy, aber es ist einfach nicht ein Kaufsargument.
Nee, aber es werden zwei, drei Sachen, also du hast, keine Ahnung, 10 Sachen, von denen du dir denkst, wer braucht das, wofür ist das gut, 2, 3 bleiben hängen und werden zum totalen Standard, den alle benutzen. Und in ein paar Jahren irgendwie.
Und mündiert dann eventuell ein bisschen zahlen.
Ja. Entschuldigung. Ja. So, und das andere ist LG, die halt in ihren RAM Pro Notebooks KI-Funktionen verbauen, die Fotos sortieren und auch erkennen soll, wenn du dann da in der Galerie nach bestimmten Begriffen suchst oder so. Das ist auch was, was jetzt nicht Standard unter dem Windows Copilot ist.
So. Ich habe das Gefühl, sobald so eine proprietäre Software noch ist von einem Hersteller, ganz schwierig.
Ja, so verwaltest du deine Bilder halt meistens nicht, oder?
Richtig.
Ja. Imagine wirklich noch so eine private Fotoshoot, das ist so.
Ja, wenn du dann plötzlich dann doch nach 5 Jahren dir ein Notebook holst, was nicht mehr von LG ist, was passiert mit der schönen Fotosammlung?
Hey, aber das mit den Tasten, das ist ja für sich, das hat ja Microsoft gerade noch angekündigt. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist nicht das Teil von der CES, glaube ich. Aber da bin ich schon noch gespannt, dass wie schnell sich das durchsetzen wird, dass jetzt aber, glaube ich, die Control-Taste, die rechte, wird künftig eine dedizierte Co-Pilot-Taste. Ich kann mir schon noch gut vorstellen, dass das kommt und das wird man sich gewöhnen, wie halt eben, glaube ich, vor wie viel? 20 Jahren die Windows-Tasten, oder?
Ja, also das ist, mein Gefühl war, dass alle neuen Notebooks, die jetzt haben, also dass das quasi ja schon die Ansage von Microsoft ist, hier, wenn ihr Windows auf euren Rechner installieren wollt, dann braucht ihr auch die Copilot-Taste.
Was für eine Nötigung.
Ist jetzt da Standard, der Haken, der gesetzt werden muss. Kann mir vorstellen, dass es bei externen Tastaturen noch ein bisschen länger auf sich warten lässt und es auch eher noch mal welche gibt, die das nicht haben. Aber in Notebooks war das gefühlt alle. So wird es sicherlich noch ein paar Ausnahmen geben, aber.
Ja, ich stelle mir nur vor, also ich habe ja zum Glück kein Windows Notebook, aber wenn du dich jetzt gewöhnt bist, zum ab und zu die rechte Control-Taste benutzen, weißt du, wie oft machst du in Zukunft einfach mal den Co-Pilot auf, so aus Versehen, so, verdammt!
Ja, ich benutze die zum Glück, glaube ich, nie.
Die Control-Taste?
Ja, die habe ich nie gebraucht, die rechte im Fall, wirklich.
Die rechte, ja.
Die rechte habe ich seit, ich glaube, im Fall Doom am Original, wo glaub, das gebraucht hast zum Strafen oder so, und ich das nie mit drückte Taste.
Also Moment,
die rechte Control-Taste, hast ja zwei, weißt du, links und
ja,
rechts.
Ja, aber die rechte Control-Taste und die linke Control-Taste, die rechte Control-Taste. Ja, okay, true. Ja, doch.
Ja, aber ich kann ja kein 10-Finger-System, darum brauche ich die wirklich nie. Also wirklich, außer ich esse mit einer Hand und irgendwie die ist näher. So. Ja, gut. Genau, und etwas, was ich noch gesehen habe, was interessant aussieht, war auch von Lenovo, so ein Laptop, wo du irgendwie abnehmen kannst.
Genau, das ist, wenn man jetzt, beziehungsweise, um noch bei einem Trend zu bleiben, den Flo eben auch schon angesprochen hat, es gibt mehr Geräte mit OLED. Also es wird gibt bei immer mehr Notebooks. Entweder haben die direkt ein OLED-Display verbaut oder es gibt die Option, dass du sozusagen in einer besseren Ausstattungsvariante ein OLED-Display drinne hast und dafür ein paar Taler mehr zahlst. Das würde ich auch noch als Trend ausmachen und erwähnen. Genau, und das von dir erwähnte Lenovo ThinkBook Plus Hybrid 5th Gen, ist der korrekte Name. Das ist Windows-Laptop und Android-Tablet in einem und funktioniert so, dass man das Display abnehmen kann und dann wird es zu einem Android-Tablet. Und wenn man es an die Tastatur ansteckt, hat man den Windows-Rechner.
Und wo ist denn, also die ganze Komponente, also hat es wie zwei Sets? Also im Tablet, also respektive im Display hast du irgendwie einen Qualcomm-Chip oder so etwas und im
genau, im Notebook Display, etwas anderes. Im Display ist ein Snapdragon 8 Gen 1 oder 2 drin, läuft auch nur Android 13 drauf, obwohl wir eigentlich schon Android 14 haben. Aber du hast ein vollwertiges Tablet, wenn du es abnimmst. Wenn du es ranstöpselt, hast du in der Tastatur drin ein Intel Core Ultra war es, glaube ich, drin und normale Laptop-Hardware. So, und das ist quasi der Versuch, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Du hast einfach einen Windows-Laptop, den du mit dir rumschleppen kannst und Windows benutzen kannst. Wenn du ein Tablet haben willst, kriegst du mit Android da einfach die bessere Benutzeroberfläche. Da, ja, trotz aller Versuche reicht Windows da noch nicht an, was Bedienung über ein Touchscreen auf dem Tablet angeht.
Ich finde das jetzt noch wirklich noch eine intelligente Idee. Ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich das auch schon gehört von ganz früher, aber vielleicht ist das einfach nicht genug gut gewesen. Ich wäre jetzt auch nicht in den Markt für das, weil ich habe einfach lieber von diesen Twin-Ones bin ich weggekommen und ich habe dann einfach lieber einen Laptop, der einfach ein guter Laptop ist und ein Tablet, das ein gutes Tablet ist.
Amen.
Aber
wenn
ich verstehe Leute. Du musst ja nicht immer alles, nicht alle wollen beides kaufen und für viele Leute ist wirklich einfach ein durchschnittliches Android-Tablet gut genug, weil es macht auch alles, oder?
Ja, ich finde es auch relativ einen intelligenten Ansatz noch, weil du hast ja, wenn du ein Tablet und ein Laptop hast, beides, oder? Dann hast du im Prinzip ein Display zu viel, also wie ein überflüssiges Display.
Ja, ja.
Und von dem her, ich finde das eigentlich noch gescheit. Es kommt dann darauf an, wie schwer ist es und wie gut und so weiter natürlich, aber vom Konzept her verstehe ich jetzt das mehr als eben zum Beispiel Surface oder von Microsoft, wo du halt dann kannst zum Tablet machen und dann hast du aber so einen Riesenklotz und es läuft halt Windows drauf und es ist immer nicht so befriedigend, brauchst du irgendwie den Pen und das macht eigentlich mehr Sinn für mich, ja.
Und vor allem, weil es sich ja anders als Surface, es ist nicht so eine wobblige Tastatur, sondern es ist ein richtiges Dock, wo du reinklickst und dann hast du einen richtigen Laptop.
Genau, du hast einen richtig stabilen, mal herkömmlichen Laptop, mit dem du arbeiten kannst und nicht diese Anstecktastaturen. Also,
weißt du, wie schwer das ist?
Sie haben es bestimmt im Daten da drin gehabt. Ich habe es mir nicht gemerkt.
Er sieht nicht so klobig aus, habe ich gefunden. Im Fall mittlerweile ist das.
Okay.
Aber also, ich würde sagen, 1,5 Kilo musst du sicher rechnen.
Genau, es wird sich aber eher im typischen Notebook-Rahmen bewegen. Aber was mir am ehesten aufgefallen ist, was es erkennbar zu einem nicht normalen Notebook macht, ist der Notebook-Deckel. Weil da hast du zwei Kameras drauf, wie sich das für so eine Tablet-Rückseite gehört. Was natürlich jetzt auf dem Notebook-Deckel nicht so üblich ist, dass irgendwie zwei Kameras zu sehen sind.
Ja, klar. Ja gut, aber eben, immerhin, das ist nicht jetzt mal einigermaßen nützlich. Gut, wenn wir zu der Grafikkarte wechseln.
Kurzer Einschub noch für die Gaming-Notebooks, weil es gab ja noch jede Menge Gaming-Notebooks. Ja, da gibt es eigentlich von jedem Hersteller mindestens ein Modell, wo der neue Core i9 der 14. Generation von Intel drin steckt, der jetzt auch auf der CES vorgestellt wurde. Und das Zweite, was mir da aufgefallen ist, es gibt weitere Modelle an verschiedenen Herstellern, die nicht direkt nach Gaming-Notebook aussehen. Also welche Devices sind, die weniger RGBs haben oder die einen Stealth-Modus haben, wo du irgendwie auf Tasten drückst, die RGB-Beleuchtung abschalten kannst und auch die Leistung reduzieren kannst, damit der Lüfter nicht so laut ist, wenn du sozusagen ruhiger arbeiten willst und nicht die volle Power brauchst. So, also das ist so ein bisschen so ein Trend, den ich da noch im Gaming-Notebook-Bereich ausmachen würde.
Und das ist ja recht erfreulich. Ich glaube, das hat in der Vergangenheit wirklich Leute gegeben, wo ein leistungsfähiges Windows-Laptop gebraucht haben und dann zum Teil ist die einzige Option sind die Gaming-Laptops gewesen, mit der richtigen Grafikkarte und dann sind die auch irgendwie mit so einem RGB-Knochen im Business-Meeting auftaucht und das ist dann immer so ein bisschen unangenehm gewesen, glaube ich.
Disco, Pogo. Ja,
ich glaube, das ist, ganz viele Leute würden sich über das freuen.
Ja. Ich meine, es hat wirklich, ich weiß auch nur, es hat vermutlich andere auch noch gegeben, aber es sind fast nur die von Razer, wo einfach, die sehen ja einfach aus wie ein MacBook in schwarz und aber der Domi hat ja zum Beispiel eins, der einfach einen miserablen Akku hat. Aber eben, die haben Leistung und sehen normal aus, aber das sind wirklich fast die einzigen. Und sie sind auch exorbitant teuer. Ja.
Es gab von Acer, hatte mal so eine Serie gemacht, Name fällt mir gerade nicht ein, wo sie wirklich sozusagen dieses Konzept, auch schon vor 4 Jahren oder so, Konzept haben, wir machen Gaming-Notebooks, die nicht aussehen wie Gaming-Notebooks, damit andere Leute, die Power brauchen, sie sich kaufen. Ist aber auch so ein bisschen eingeschlafen.
Predator. Ja, nicht Predator.
Nee, nicht Predator. Nicht Helios. Ich komme gerade nicht drauf. Das waren vor allem.
Wenn es Predator heißt, ist es nicht dezent.
Nein.
Die Dezenten waren weiß von Acer.
Der Predator ist ja eigentlich schon. Der kann sich enttarnen.
Ah, ja, ich weiß, welche du meinst, Jan. Ja.
Ja. Und
Predator, die haben auch mal so ein gigantisches Laptop gehabt, wo mit so einer. Wirklich so eine gigantische Holzkiste gekommen ist, mag mich auch noch erinnern. Völlig absurd.
Und natürlich, ja gut, kommt dann. Der KI, die KI-Sache im Gaming-Bereich, da gibt es dann halt auch den Co-Piloten und wieder auch Lenovo mit dem eigenen KI-Chip, den sie hier jetzt nicht aber anpreisen, dass er Videocalls schöner macht, sondern dass er die Leistung optimiert.
So, oh ja, fürs Zocken, ja,
dass er sozusagen irgendwie FPS optimieren kann und solche Geschichten. Keine Ahnung, was davon
zu sagen ist. Egal, Helligkeit und, ach, ich glaube, genau, das ist der MSI, zu dem kommen wir auch noch, zu dem Handheld. Dort ist das, haben sie das Gleiche gesagt. Der optimiert die Helligkeit und was macht er jetzt? Die Leistungsaufnahme, ich weiß auch nicht, aber das, ich könnte das dann halt mit KI besser abstimmen und das macht es dann effizienter.
Genau. Oh. Mal schauen, was das am Ende wirklich bringt.
Das ist so. Ja, dann eben, Nvidia war auch noch dort und hat mal etwas gemacht, was sie sonst nie machen. Sie haben nämlich den Preis gesenkt von ihren Grafikkarten.
Was? Skandal!
Nachdem es wirklich einfach jahrelang wirklich einfach irgendwie ist steil aufgegangen und man hat sich wirklich voll daran gewöhnt, dass jetzt einfach halt die Top-Modelle, die kosten all jenseits von 1000 Franken. Und jetzt haben sie 3 neue Karten vorgestellt, die sind eigentlich alle dafür gedacht, dass sie die bisherigen ablösen. Und das ist zum einen RTX 4080 Super, das ist die schnellste. Dann gibt es noch 4070 Ti Super und 4070 Super. Also die Super-Serie haben sie vorgestellt. Und super. Genau, die tun eigentlich immer die jeweiligen Modelle ohne Super einfach ersetzen. Aber eben, das Interessante ist, dass sie bei der 4080 Super, wo eben dann das vorherige Modell ersetzt, einfach $200 abgegangen sind mit dem Preis. Also jetzt ist es 909, also $1000 ist jetzt der offizielle Preis. Und sie ist aber ein bisschen schneller als die normale 4080. Also,
ja. Okay. Dort ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt gerade weißt, bei den CPUs ist es mir darum aufgefallen. Ist $200 günstiger als der reale Marktpreis oder als irgendeine Fantasie-UVP, was ich ein Video ausdenke.
Das ist natürlich der, oder? Aber das heisst ja schon, dass sie sind ja die, die Chips machen und so. Und natürlich sind das ihre, wie heisst Founders Edition, heissen ihre Modelle immer. Die von den Dedizierten, die kommen dann aber auch gleichzeitig. All die Grafikkarten kommen übrigens offiziell im Januar, einfach, ich glaube, die Ende im Monat. Ja, das ist der Preis. Und meistens sind ja, glaube ich, die Dedizierten schon noch ein bisschen teurer. Aber da kann man schon davon ausgehen, die werden dann jetzt alle ein bisschen runterkommen. Ja, und eben genau, also grundsätzlich ist sie fast gleich. Sie hat einfach ein bisschen mehr die CUDA-Cores, wo einfach, an denen kannst du meistens ablesen, wie gut sie dann die wie schnell sie Games rechnen. Das RAM ist ein bisschen schneller, bessere Bandbreite und eben der RAM, genau. Ja, aber sonst grundsätzlich nicht viel schneller, aber dafür günstiger und das ist doch schon mal erfreulich. Das, ähnlich bei der 4070 Ti, super, die ist 10% schneller als die 4070 Ti, kostet aber gleich viel. $800 und genau, hat aber dafür 60 GB RAM. Ich glaube, die vorherige hat, wie viel hat
12,
die?
12.
12, genau, so eine komische Menge. Ja. Und das war eine der Hauptkritiken, dass die so wenig RAM hat. Und das ist wirklich oft ein zu wenig, weil für die Games, die du sie brauchst, auf diesen Auflösungen brauchst du einfach mehr RAM. Und das macht die fast zu den attraktivsten, wenn man jetzt gespart hat. Also wenn man jetzt gewartet hat, mit neuen Grafikkarten kaufen und ein bisschen schnellere Worte, dann ist 4070 Ti super, ist sicher ein okay Deal. Also eben $800 wie du.
Mal schauen, ist wieder bei 1000 Stutz, oder? Aber trotzdem, es ist ja, also, die Tendenz ist einfach schon mal erfreulich, weil jetzt genau. die letzten neuen Grafikkarten von Nvidia ist ja einfach so gewesen, dass sie schneller sind, aber einfach proportional auch genau teurer zu der letzten Generation. Also du hast einfach pro FPS im Game hast du sozusagen immer noch gleich viel zahlt wie letztes Jahr. Du hast einfach mehr können zahlen und hast noch mehr bekommen. Und der Schritt jetzt ist ja wirklich wieder, dass du für gleich viel Geld mehr überkommst oder für weniger Geld das Gleiche überkommst. Das ist, ist schön, oder?
Ja, weil in früher hast du wirklich, wenn du 800 Stutz angelegt hast, dann hast du gefunden, Scheiße, ist so viel. Aber dann hast du wirklich ein Top-Modell bekommen. Und das ist halt einfach jetzt einfach...
Mega, ja. Also
das kostet jetzt 2000.
Das ist so weit.
Und es ist auch so krass, wie normal das geworden ist. Oder das kommt ja noch dazu, dass wir jetzt völlig perplex sind. So, ja wie? Wir zahlen gleich viel für mehr Leistung. So, Irrsinn.
Ja, sie haben das einfach normalisiert. Und AMD macht natürlich auch ein bisschen mit. Das ist halt...
Ja.
Jetzt haben sie wiederum ein bisschen die Schrauben angezogen bei AMD natürlich, weil die dann in ihre vergleichbaren Grafikkarten sind natürlich jetzt eher ein bisschen zu teuer, oder? Darum, wir haben mal schauen, was denn da AMD macht. Eben genau, die letzte noch ist 4070 super, die kostet $600. Eben auf eine Art die Preise sind für uns wie so. Weißt du nicht, was es wirklich kostet. Die hat immer noch 12 GB RAM, aber eben auch ein bisschen mehr auf den CUDA-Cores und so. Ist einfach insgesamt, sagt Nvidia, rund 15% schneller als 4070. Und ich glaube, die anderen, die behalten es noch, 40, das haben wir jetzt gar nicht aufgeschrieben, 4060, oder ich weiß gar nicht, welche. Einfach eine Karte gibt es noch von der alten Generation, das ist die günstigste. Aber sonst stünden all die neuen da ersetzen, die bisherigen. Und ja, du. Und ja, kein Wort natürlich zu den 4090er, die ist einfach weiterhin exorbitant teuer. Jetzt zahlst du immer noch 2 Kilo oder wie viel immer.
Einfach keine Konkurrenz, das ist wirklich das Problem, oder? Keine Konkurrenz so. Und dann können sie einfach machen, was sie wollen. Vielleicht hat sie irgendwie so viel Geld verdient mit ihren AI-Chips, dass sie jetzt gefunden haben, ja, jetzt können wir unser Image mal wieder ein bisschen aufpolieren und machen wieder
etwas. Ja, vielleicht. Ja, gut. Also kommt dann, vorher habe ich es ja schon angetönt, MSI, die MSI Claw, also Claw wie Klauen, ist ein neuer Gaming-Handheld von MSI und das ist der erste, der mit Intel läuft. All die Steam Deck, ROG Ally, Lenovo und was schlag mich tot, sind alle mit AMD. Und meistens, ehrlich gesagt, auch der gleich. Ist immer so ein, nennt ihr das so ein Ryzen Z1 oder ein, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie der andere heisst, aber das sind eh alle mehr oder weniger die gleichen. Und ja, MSI ist jetzt, probiert es jetzt mal mit Intel und eben genau mit das, um einen Core Ultra 7. Es gibt es auch mit dem Ultra 5, aber das beste Modell hat der Core Ultra 7. Was sind die Preise? $700 für das günstigste sind also so ähnlich angepriesen wie das Lenovo Legion Go und gut, das ROG Ally ist mittlerweile ein günstiger. Sonst sehr vergleichbar, also 7 Zoll, das ist wie Steam Deck, Full HD Auflösung, 16 GB RAM, 120 Hz Display, Es ist fast gleich wie das ROG Ally.
Und da läuft jetzt auch, also was läuft da drauf? Ist das genau, aber Windows?
Windows,
ja, genau. Okay. Ja.
Was ich mich gerade ein bisschen frage, bei einem Core 7 Ultra, wie sieht es mit der Akkuleistung aus, haben Sie dort irgendetwas verlauten?
Ja, also eben, das ist eben das, die neue Generation von den Intel-Chips, sagen sie, Intel, dass die halt effizienter sind und sie... Das wird sich jetzt zeigen im Test, aber so wird es jetzt verkauft, oder? Dass jetzt die die wird besser sein als AMD, AMD-Gerät. Ich habe es irgendwie gelesen, die haben, glaube die Chips haben weniger Kerne, also hast du zur Verfügung. Also, darum, ich habe solche widersprüchliche Aussagen gelesen. Also, aber sie sagen, selbst bei AAA-Games soll es 2 Stunden durchhaben, so ein Teil. Okay. Und, also bei Volllast. Und das,
das ist recht schafft, okay. Also, das ist ja wie Laptop selbst so, oder?
Ja, genau, das schafft aber zum Beispiel Steam Deck auch. Aber Steam Deck ist sehr leistungseffizient. Und das haben sie hier auch gerade gesagt, das hat natürlich mit mehr Watt. Also, es ist immer so, je mehr Watt du aus einem Prozessor rauskützeln kannst, desto mehr Leistung bringt er theoretisch. Bringt bei so einem Handheld nur bedingt etwas, weil das ist eigentlich immer die Grafikkarte, das ist der limitierende Faktor. Und ich habe es, glaube ich, bei The Verge so gelesen, die haben auch schon gesagt, wenn es auf die 15 Watt, die das Steam Deck braucht, die brauchen dort sehr wenig, die läuft es dann einfach auch nicht mehr gut. Also nur ein Steam Deck kann auf dieser geringen Leistung wirklich auch gut performen und braucht darum sehr wenig Strom. Aber ja, also es sieht nach einem interessanten Ding aus. Ich finde, es sieht jetzt nach einem klobigen Krüppel aus. Aber mal, die ganze Rückseite besteht eigentlich aus Lüfterschlitz. Also es soll ein interessantes Kühlungsmodell haben. Ich frage mich dann einfach auch, wie laut das es denn wird, oder? Eben, und die AI-Chip, wo Lüfter und Helligkeit genau kann steuern. Ich meine, bei Teilen von diesen Handheld hätte ich mir auch schon ein bisschen Intelligenz gewünscht. Ich meine, das habe ich gerade zum Beispiel das Aya Neo, weil das kann nicht automatisch den Lüfter steuern. Der ist einfach immer irgendwie einfach zu laut. Der ist einfach dumm. Und vielleicht ist das ja noch gäbig. Und ich meine, MSI, die haben ja mit, wie heisst ihre Software, die alle brauchen, um Performance anzuzeigen?
Jetzt
ist mir gerade der Name entfallen. Power, fuck, ich weiß es nicht mehr. Aber sie haben jedenfalls eine Software, wo sich die meisten Leute installieren und die kannst alles rauslesen. Das heisst, sie haben zumindest schon gute Software, weil das ist ja immer das Problem. Windows ist sehr mühsam auf Handhelds und alle haben ihre eigene sozusagen Oberfläche dann drauf, die du kannst nutzen. Und ja, vielleicht ist die bei ihr ein bisschen besser.
Afterburner ist es, glaube ich.
Afterburner, genau, ja. Ja, mehr weiß man eigentlich nicht. Und ja, ja, interessant. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, ich glaube, gleichzeitig ist ja noch, eben, wenn man es vom Steam Deck kennt, ich glaube, Aya Neo hat ja auch noch so einen angekündigt, der erste Handheld soll sein, der mit Steam OS läuft. Aber ja,
mal abwarten. So ein Slide-Teil, ja.
Ja, aber mal schauen, wenn dann der wirklich vorgestellt wird und rauskommt. Ja, also dann sind wir eigentlich schon beim letzten, wo ich gefunden habe, weil einfach verschiedene Kollegen haben mir von dem Teil geschrieben, weil ich habe es zuerst angeschaut irgendwo, dann gefunden, komme nicht raus, das ist sicher ein Seich, Hat mich ein bisschen an Pebble erinnert, obwohl die Uhr ist gut war. Der R1. Und ihr habt es sicher alle auch gesehen, oder?
Ich habe es gesehen, ja. Aber ich habe mich noch nicht damit befasst. Du musst mir jetzt erzählen, mir jetzt erklären, was es ist und für was ich das brauche.
Das weiß ich nicht, wie ich das beantworten kann. Michel hat gesagt, das Video erklärt es mega gut. Das Video geht eine halbe Stunde. aber ja, ich habe das...
Dann hoffe ich auch, dass es sehr gut erklärt wird. Ausführlich.
Genau, es ist so ein kleines, handgrosses Gerät. So ein knalligen Orange, hat ein Display drauf, knapp 3 Zoll, ein Touch-Display. Du kannst eine SIM-Karte, ich weiß nicht, ob es eSIM ist, vermutlich ist es eSIM. Dann hat's
also wie ein Handy?
Ja, auf eine Art, wie
ein Handy. Das Foldable sieht es ein bisschen aus, oder?
Einfach das nicht
zusammengeklappt, Flip. Ja.
Aber kleiner, glaube ich. Also wenn ich das genau. Als Bild gerade aufgerufen, so quadratisch, ein bisschen kleiner, kann man sich das vorstellen. Aber eigentlich schon wie ein abgeschnittenes Smartphone.
Oder wie so ein Playdate, wenn ihr noch das wisst. Das Playdate, ich liege Konsole mit dem Hebel. Auf eine Art ist es wie das, einfach dicker.
Okay, gut. Ja, was mache ich mit dem?
Wie ein kleines Spielzeug, genau. Eben, es hat einen Button und ein Scrollrad und eine Kamera. Und eigentlich kann man sich am ehesten vorstellen, wie auf eine Art wie ein Handy, aber eigentlich auch wie so ein Google Assistant. Ja, ein dedizierter Google Assistant oder einfach so ein Smart Assistant. Und also das Konzept ist einfach interessant, oder? Es ist ja von so einem chinesischen Startup, Rabbit heisst das. Und dort drauf läuft auch das Rabbit OS. Und das ist natürlich immer so ein Hase, den du dort siehst. Und es funktioniert natürlich auch mit KI. Also sie nennen es nicht KI, sie sagen ein Large Action Modell. Also nicht Large Language Modell, sondern Action Modell. Und eigentlich der Trick dabei ist, dass es kann mit allen Apps kommunizieren kann, ohne eine Schnittstelle zu brauchen. Es braucht keine API.
Oder also Apps, nicht mehr... also welche Apps?
Mit meinen Handy-Apps?
Oder... Ja, also, genau. Was muss ich die, was, muss ich also, die auf das Gerät laden oder ist das mit meinem Handy gekoppelt?
Haben einen Store.
Nein, aber die musst du einfach nicht... So, also wie ich das verstanden habe, sonst Flo, kannst du mich gerne korrigieren, aber so wie ich es verstanden habe, ist das eben der Witz daran, dass es das eigentlich... Dass es die wie nicht braucht. Also ich meine, klar, irgendwo muss dann von der eingeloggt sein, das stimmt genau. Schon, ja. Du kannst du die Musik nicht abspielen. Aber das heißt, in den Demos, die er gezeigt hat, ist so ein bisschen, also genau, es geht darum, es soll dir eigentlich wie Arbeit abnehmen. Bei einem Telefon musst du verschiedene Sachen in verschiedenen Schritten machen und da kannst du es dann wie sagen, was du möchtest. Also weißt du, was hat er für Beispiel gebracht? Zum Beispiel, du kannst irgendeinen Flug buchen. Also du kannst wirklich so wie mit dem Assistent reden und sagen, hey, ich will mit meiner Familie 4 Tage dorthin, ich will das, das und das machen. Du kannst wie so eine lange Abfolge geben und er kann das verarbeiten. Ja.
Ich sage dem, also ich drücke dort auf irgendeinen Knopf und dann rede ich in das Teil rein und sage, ich will jetzt gerne einen Flug in einer Woche auf New York buchen und dann verarbeitet die AI oder was auch immer, das Action-Modell, mein Input und geht auf irgendeine Seite oder nimmt irgendeine App und bucht mir einen Flug mit meiner Kreditkarte, wo dann wahrscheinlich nach dem 3 abfliegt und irgendwie 800'000 Dollar kostet. Okay.
Hey, eben das, all die, so die Daten, das habe ich eben auch nicht geschnallt und das ist auch immer irgendwie im Video und all diese Sachen, die ich gelesen habe, nicht klar geworden, wie du musst ja, schlussendlich muss es, also was es kann, ist eben halt mit diesen Seiten kommunizieren offenbar. Also was haben wir, booking.com oder so. Aber einloggen wirst du dich natürlich irgendwo mal müssen, oder? Mhm. Also sonst kann es ja irgendwie nicht gehen. Und, aber er hat das Beispiel genannt, mit Photoshop. Du kannst ihm dann irgendwie beibringen, wie es denn das ansteuert, habe ich auch nicht geschnallt, aber das war sein Beispiel gewesen, oder? Zum Beispiel das Wasserzeichen entfernen. Dass du all die Schritte, die du machst, du kannst ihm das einfach sagen. Also weißt du, du sagst dann... Also du redest so mit ihm und sagst, hey, es gibt ein Programm, es heisst Photoshop, mach es auf, nimm ein Foto von dort, mach mit einem Lasso aufs Wassermark, das Wasserzeichen, dann klickst und so tust du es wegmachen. Mhm. Und du sagst ihm das und dann in Zukunft kann er das einfach wegmachen bei deinen Bildern. So ist es also in der Theorie, offenbar auch in der Praxis. Ja, bei mir haben sie nicht getestet. Ich habe es mir auch so ein bisschen vorgestellt wie if this then that auf eine Art, weil du kannst es auch du kannst dann trainieren, oder? Teil Sachen, wo es, also vieles wird es einfach noch nicht können. Und dann kannst du dann auf der Webseite kannst du Sachen sagen. Und ich finde, es klingt einfach verdammt verreckt, oder? Also weißt du, es kann ein völliger Humbug sein, aber ich glaube, der Ansatz ist schon sehr interessant. Aber ich meine, es ist doch logisch, glaube ich, dass du das Teil einfach als App auf dem Handy dann watchst.
Und nicht ja, das also ich Gerät. Glaube, der Gag daran ist ja vielleicht einfach, dass du dann wie nicht musst verschiedene Apps aufmachen, sondern einfach eine Oberfläche hast und du kannst dem Häsli einfach sagen, was du möchtest und das tut dann selbstständig schauen, welche App das jetzt nötig ist für das und das tut dann erledigen.
Also, also genau auf eine Art ist wie der Film Her, der Film mit dem...
Ja,
mit dem
genau.
Mit dem US. Ja, genau, auf eine Art ist es geht in die Richtung, habe ich auch den Eindruck bekommen. Einfach etwas, wo du kannst kommunizieren, wo einfach komplexe Aufgaben kann erledigen und eben das Spezielle daran ist ja wirklich, dass halt nicht Spotify muss nicht eine Schnittstelle nutzen und etwas programmieren, sondern das RabbitOS kann einfach mit Spotify und so kommunizieren und dann dort eine Musik abspielen. Und das ist natürlich schon noch speziell. Das ist auch meines Wissens, kann das sonst eigentlich niemand, oder?
Ja, es gibt ja von Humane diesen AI-Pin. Der hat aber kein Display und ist mehr so ein Star Trek Communicator, wirkt ein bisschen fancier. Und dadurch, dass er aber sozusagen kein Display hat, sondern ja nur Mikrofon und Lautsprecher, wirkt für mich dieser Rabbit-Teil greifbarer. Da kann man sich mehr was drunter vorstellen, was man damit machen kann. Und vor allem das Teil kostet, ich sag mal, nur $200. Also das ist sozusagen eine Preiskategorie, wo du sagst, ach komm, probier das mal aus. Guck mir das mal an, entweder ist es total geil oder es ist, man stellt ja fest, einfach doch nicht so prall, aber ist in einem Preisrahmen, wo man das irgendwie nochmal ausprobiert und kostet nicht 500, 600 oder noch mehr, wo du dann schon eher überlegst, sich das mal zu holen. Die haben bei Rabbit auch schon die ersten 10.000 Der erste Batch ist ausverkauft. Man kann jetzt noch vorbestellen. Die sollen, glaube ich, die ersten Geräte sollen jetzt, glaube ich, schon im Januar oder Februar in den USA ausgeliefert werden. Die zweite Runde dann ab März oder April. Rest der Welt ist dann irgendwann erst ab Sommer dran. Also kann man schon bestellen. Verschiedenste europäische Länder, Deutschland unter anderem, die Schweiz allerdings nicht. Und müsste da dann aber noch ein halbes Jahr mindestens warten.
Hey, ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass es so funktioniert. Aber ich finde, es klingt einfach mega interessant und lustig habe ich noch gefunden. Ich glaube, sie haben dann sogar gefragt, den CEO dort, weißt du, wieso kann es nicht einfach eine App sein? Und er hat einfach gesagt, über eine App redet einfach niemand. Und das stimmt.
Das ist wahr.
Ja, ich sehe, es ist schon, dass AI, die ganzen Chatbots und so weiter kommen und man braucht. Es ist natürlich schon das Ziel, dass man irgendeine neue Schnittstelle hat, um mit denen quasi kommunizieren, ohne dass jetzt einen Laptop aufmachen oder ein Handy-App aufmachen. Und ich meine, die Humane, der PIN, das ist der erste Versuch, um das zu machen. Und ich glaube, das hat schon ein, also nein, es hat kein Display, aber es hat doch so einen kleinen Projektor, wo man auf die Hand irgendwelche Text-Messages projizieren und so. Aber ich finde auch, das ist völlig lächerlich und es kostet viel zu viel. Du musst, glaube ich, ein Abo machen nachher. Also du musst nicht nur das Gerät kaufen, sondern du musst ein Abo machen bei Humane. Und jetzt das da ist, ja, das wirkt so ein bisschen näher an der Realität.
Ja. Das ist eben wortwörtlich greifbarer, oder?
Ja.
Ja. Genau, ich finde, das ist wenigstens wieder mal so etwas Interessantes, Neues. Vielleicht ist es ein Google aus, aber R1 heisst das Teil. Eben, schaut es euch mal an. Es ist komisch, das Video einfach irgendwie nicht durchblickst, irgendwie, wie funktioniert das genau. Aber ja, interessant. Ja, genau, das wäre die CES gewesen. Wir machen dann nächste Woche wieder, nehme ich an, es kommt etwas Außergewöhnliches, wieder eine reguläre Folge. Also unbedingt, ihr müsst unbedingt Sachen schauen. Und Sachen spielen. Genau, jemand von euch könnte ja noch Saltburn oder Dream Scenario schauen. Vielleicht kommt ja bis nächste Woche zwar nochmal etwas Neues. Ich weiß gar nicht, läuft irgendetwas Interessantes momentan eigentlich? Wo man es gesehen haben? Schauen.
Ich bin gerade nicht so up to date, muss ich ehrlich zugeben.
Ich habe letztens mal geschaut, also im Kino habe ich gerade gar nichts gefunden, was mich irgendwie angemacht hat. Es war gerade so ein bisschen flauter gewesen.
Gibt es nicht mit Echo, die nächste Marvel-Serie? Ich habe es aber noch nicht geguckt. Ich glaube, seit gestern
doch, stimmt,
oder heute.
Doch, der Luca macht immer seine Serientipps und diese App hat einen sehr coolen Trailer. Ich glaube, das ist jetzt drin, ja.
Habe ich noch nicht einmal gehört.
Das klingt.
Um was geht es dort? Echos.
Die nächste Person aus dem Marvel-Universum, die ich vorher nicht kannte. Wobei ich auch in dem Marvel-Universum nicht drin stecke. Aber ich las jetzt irgendwo, dass das quasi...
Okay.
Er ist jetzt ja als bei Disney Plus, aber irgendwie an die guten alten Netflix-Marvel-Serien wieder anknüpfen soll und keine schlechte Disney Plus-Marvel-Serie sein soll oder so.
Okay.
Ohne sie jetzt selber gesehen zu haben.
Okay, ja gut, da bin ich gespannt. Ich werde noch fast Ferrari ins Kino schauen, aber einfach mehr, weil ich auch wieder ins Kino und es ist der einzige, wo Zwinting auf Englisch läuft.
Stimmt.
Aber nur im kleinen Kino und dann habe ich gefunden, ja, ich gehe ja eigentlich wegen dem Kino und weniger wegen dem Film und dann will ich ein grosses Kino. Sind wir dann gleich nicht
gelogen. Also im, ja.
Mit der Loge, ja.
Das ist doch super, ich liebe die Loge.
Aber Loge ist geil, ja, finde ich.
Ja, auch. Aber, ja, nein, ich finde die Loge nicht gut, dass sie die Sachen bringt. Ah, was wir dann nächste Woche vermutlich darüber reden, ist Skull and Bones, ob es das Game wirklich gibt. Soll es am Dienstag, glaube ich, soll es glaube ich rauskommen? Wenn ich das recht im Kopf
habe. Ich glaube es jetzt da.
Das ist ein Fantasy-Game. Ja,
das ist auch so eine Stream, was schon seit einem Dreivierteljahr plant, oder viel?
Unglaublich. Stimmt, da müssen wir eigentlich dann fast streamen, ob es das wirklich gibt. Obwohl Online-Games beim Launch-Tag sind meistens scheiße. Wir schauen.
Also für Stream spricht ja, dass du dann die Tafel mit den Verbindungsfäden schön zeigen kannst. Das geht besser als im Podcast.
Ja, mal schauen, was wir da machen. Ja gut, also dann danke fürs Mitmachen und danke allen fürs Zuhören und bis in einer Woche. Tschüssli miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao zusammen.